Hi und herzlich willkommen bei Auf Reise, deinem Weltreise-Podcast mit Anne und Marv. Heute mal wieder eine Solo-Episode mit mir, Marv. Und ich hoffe, dass das hier so hinhaut und entschuldige mich vorneweg schon mal für eventuelle Störungen bzw. eventuelle schlechtere Soundverhältnisse. Ich sitze nämlich, während ich diese Folge hier aufnehme, gerade schon in Indien. Wie der ein oder andere vielleicht weiß und wie ich jetzt in den letzten Folgen auch immer mal habe durchschimmern lassen, hatte ich ja einen Trip geplant nach Indien, nach Sri Lanka, um hier zu überwintern. Und ja, sagen wir so, ein typisches Problem in Indien ist, dass du niemals deine Ruhe hast, egal zu welcher Uhrzeit oder Tageszeit. Es ist immer eine gewisse Lärmkulisse einfach da. Ob das jetzt Roller sind, ob das jetzt Hunde sind, ob das jetzt Hähne sind, ob das Grillen sind, ob das Menschen sind, die sich anbrüllen. Es ist immer was los. Und selbst hier in Anjuna, in Goa, das heißt in der Nähe vom Strand, auch hier findet man nicht immer seine Ruhe. Und deshalb habe ich mich jetzt in mein kleines Zimmerchen hier zurückgezogen, habe den Ventilator auch gerade mal ausgemacht. Deshalb muss ich mich ein bisschen sputen heute, weil es tatsächlich unerträglich heiß ist. Es sind 33 Grad. Und ja, will euch heute passend dazu eben auch mal mitnehmen, euch vielleicht nochmal eine ganz andere Seite von Indien zu zeigen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir ja soweit bei meiner einzelnen Reisestory soweit waren, dass ich dann nach wahrscheinlich einem der schlimmsten Flüge in meinem Leben in Amerika, in Indien, das erste Mal gelandet bin. Das war so ziemlich genau Mitte Januar 2023, also Anfang des Jahres. Und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Der zweitschlimmste Flug meines Lebens. Das war auf jeden Fall eine Reise-Fuck-Up-Story, so viel kann ich versprechen. Am Ende ist alles gut ausgegangen und ich habe glücklicherweise zwei Niederländer kennengelernt, die eben auch mit mir im gleichen Hostel geschlafen haben und mit denen ich mir eben ein Uber teilen konnte, mit dem wir dann eben zu dem Hostel gefahren sind. Und ich nehme euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit in den Moment. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir halt tatsächlich ja wirklich da mitten in der Nacht angekommen sind. Es war wirklich absolut dunkel, ne? Also es war schwarze Nacht. An dem Flughafen selbst gab es weder einen Geldautomaten noch Internet, was funktioniert hat. Das heißt, du bist als Reisender schon mal komplett aufgeschmissen. Und wie gesagt, hätte ich die beiden nicht gehabt, hätte ich wirklich gar keinen gehabt, wo ich jetzt gedacht hätte, der ist irgendwie aus dem Ausland. Also es waren alles tatsächlich nur indischstämmige Menschen dort. Und vor dem Flughafen, als man rausgekommen ist, stand tatsächlich schon eine unglaubliche Menschenhorde und hat da rumgebrüllt und das Typische, wollten dich entweder in Empfang nehmen, wollten dir ein Taxi oder einen Tuk-Tuk vermitteln und ich dachte, okay, hier gehe ich definitiv unter. Zumal ich auch schon vorher gesehen hatte, dass der Ort Amritsar, für diejenigen von euch, denen das jetzt noch nichts sagt, der ist ziemlich im Norden von Indien an der pakistanischen Grenze. Und ich würde sagen, dieser Staat, dieses Punjab, auch genannt, ist ziemlich arm. Das bedeutet, da merkt man schon, dass da nochmal ganz andere Verhältnisse sind, als jetzt beispielsweise eben auch hier in Indien, in Goa oder eben in Mumbai oder Delhi, wo die Leute auch arm sind, aber immer noch ein bisschen mehr haben als dort. Und als ich so aus dem Flugzeug damals rausgeschaut habe, habe ich schon gesehen, okay, wir sind über wie so Favelas geflogen und der Flughafen ist halt auch einfach locker, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer außerhalb von dem Ort. Ja, also mit Laufen ist da mal gar nichts, öffentliche Verkehrsmittel auch überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich war echt mega, mega froh, als diese beiden Dudes da noch rauskamen und ich dachte so, oh, ein Glück. Und dann war man schon mal nicht alleine. Und dann haben wir halt ein bisschen gequatscht und haben halt gesagt, ja, Geldautomat funktioniert nicht und haben uns dann eben versucht, einfach random Leute anzuquatschen. Und eine nette Frau hat uns dann eben in einen Hotspot gegeben, damit, weil wir ja auch alle noch keine SIM-Karte hatten, damit wir uns eben einen Uber rufen konnten. Und ja, der Uber-Fahrer hatte dann natürlich ein ganz anderes Kennzeichen und auch ein ganz anderes Auto. Und da dachte man sich auch schon so, okay, da könnte uns jetzt auch einfach entführen. Aber nichtsdestotrotz, wir waren ja dann zu dritt, sind wir eingestiegen. Und tatsächlich waren die zwei wirklich unglaublich witzige Also das muss man echt dem lassen. Der eine von den beiden hatte tatsächlich auch schon extrem viel Reiseerfahrung, war schon in allen Blacklist-Ländern gewesen, das heißt sogar in Afghanistan, Saudi-Arabien, Irak, Iran. Und der war einfach so cool, der war so witzig. Als er dann gefragt wurde, wo er denn herkommt, hat er einfach gesagt, er kommt aus Brasilien. Und da habe ich gesagt, hey, du hast mir doch gesagt, du kommst aus den Niederlanden. Da hat er dann erwidert, ja, er erzählt immer allen Leuten, dass er aus Brasilien kommt. Und hat einfach wirklich so viele witzige Sprüche gerissen und dann auch mit dem Fahrer einfach so rumgealbert und Spaß gemacht, dass der dann auch eben voll in dem Mut drin war. Und er hat dann dieses ganz, ganz typisch indische Lied, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, ich kann das hier auch leider Gottes wegen Daten, also nicht wegen Datenschutz, sondern wegen Copyright wahrscheinlich nicht einfügen, einfach mal so. Aber oh, ich wünschte, ihr könntet das hören. Schaltet auf jeden Fall mal in unsere Stories rein auf Instagram an der Stelle. Wenn es zu dieser Folge kommt, dann werde ich da auf jeden Fall was zu hochladen, weil das war so cool. Da hat er einfach das auf voller Lautstärke getrillt, so ein ganz typisches indisches Lied, was jeder irgendwie automatisch mit ihm verbindet. Und wir sind da komplett in dem Auto abgegangen. Und ja, wir sind dann durch die Nacht praktisch zu unserem Hostel gefahren. Da gab es noch leichte Turbulenzen, dass die halt mit meiner Buchung nichts anfangen konnten, beziehungsweise mir da vorher nicht auf E-Mails geantwortet hatten, etc. Aber das war im Endeffekt dann alles halb so schlimm. Und wir sind tatsächlich an dem Abend auch einfach dann noch los und haben gesagt, okay, weißt du was? Klar, jetzt ist es spät, aber lass uns doch wenigstens noch ein Bier trinken gehen. Und ja, da fängt's an. Also man muss tatsächlich dann über Amritsar wissen, dass Amritsar eben nicht irgendein Ort ist, sondern dass Amritsar schon ein sehr, sehr besonderer Ort ist. Und zwar einer der heiligen Orte oder sogar der heiligste Ort für eine der größten Religionen Indiens oder der ganzen Welt sogar. Und zwar der Sikh-Religion. Und die Sikh, falls ihr wisst, was das sind, also die erkennt man vor allen Dingen, oder die haben so ein typisches Stereotyp, dass sie so einen Turban tragen, einen langen Bart, die Männer, und immer an der rechten Hand ein metallenes Armband, was auch sehr charakteristisch ist. Und diese Religion hat eben sehr, sehr spezielle Vorstellungen, sehr, sehr spezielle Bräuche. Und Amritsar ist deren Heiligtum. Das ist so, könnt ihr euch vorstellen, wie Mekka für die Moslems oder eben zum Beispiel wie, ja, vielleicht Jerusalem für die Christen. Also wirklich eine sehr, sehr tiefgreifende Bedeutung. Und auch heute noch wird dieser Glaube noch viel, viel stärker gelebt. Das bedeutet, dass man tatsächlich dort auch, ihr hört es jetzt vielleicht, das ist jetzt schon die ersten hier, ich glaube, das ist jetzt meine Vermieterin, die auf meiner Terrasse rumturnt. Sorry dafür. Dass man tatsächlich gemerkt hat, okay, die Menschen sehen hier anders aus. Also die hatten alle diese Turbane. Wie gesagt, dazu noch diese extreme Armut. Die Stadt, also die Straßen, wo wir dann raus wieder gesteppt sind, waren halt komplett, nicht komplett menschenleer, würde ich sagen, aber es waren halt teilweise wirklich Staubstraßen. Überall waren verfallene oder verlassene oder zerstörte Gebäude tatsächlich und es lag so viel Dreck rum. Und man konnte tatsächlich auch an dem Tag oder in dieser Nacht in dieser Region, wo das Hostel lag, kein Bier trinken, denn es wurde uns gleich von dem Hostelwirt abgewarnt. Das hier ist die heilige Stadt. Also wir waren natürlich auch in dem Altstadtkern und er meint, hier gibt es keine Bars, ihr findet hier nirgendwo irgendwas, wo ihr mal ein Bier trinken könnt. Und das ist auch nicht erlaubt. Und die beiden Niederländer natürlich, ach ja, komm, kein Ding. Wir finden schon irgendwo, gibt es denn hier irgendwo einen Bottle Shop oder irgendwas, wo wir es finden? Und er meint so, ja, gibt's die Straße runter, wenn ihr aus der Altstadt rauslauft, aber ihr müsst das Bier außerhalb der Altstadt trinken oder ihr müsst es versteckt herbringen. Wenn euch damit jemand erwischt, kann es euch passieren, dass ihr nicht nur in den Knast geht, sondern dass die euch einfach abstechen. Und wir so, was? ja, richtig gehört. Also tatsächlich natürlich wahrscheinlich weniger krass, wenn man irgendwo in den Außenbezirken von der Altstadt rumläuft. Allerdings ist es tatsächlich schon vorgekommen, dass wenn, egal welche Art von Touristen oder Menschen sich unreligiös verhalten in der Nähe des Tempels, das ist praktisch, da komme ich gleich drauf, ein ganz besonderer Tempel, der in der Mitte der Stadt ist und der so das größte Heiligtum eben für diese Religion ist, dann zögern die tatsächlich nicht. Und gerade die Männer, die sich da als Wächter der Religion empfinden, hat er uns eben auch erklärt, es gibt da drei verschiedene, die für die Schriften zuständig sind, die für die Wiedergabe der Lehren zuständig sind und die Wächter sind. Wenn du von einem Wächter gesehen wirst, wie du eben zum Beispiel rauchst, trinkst, ja, irgendwas Unredliches tust, was nicht unter den Kodex der Sikh fällt und das vor ihrem Tempel oder noch schlimmer in ihrem Tempel, dann ist es auch schon vorgekommen. Die tragen nämlich immer sehr große Dolche oder Schwerter bei sich, dass die Person einfach abgestochen wird. Und da haben die Sikh tatsächlich auch kein Problem damit und die Leute gehen dann dafür auch gerne ins Gefängnis. Weil es natürlich trotzdem illegal ist. Wir sind immer noch in Indien, das ist immer noch irgendwo ein gewisser Rechtsstaat. Aber die haben damit kein Problem, dich da einfach ja, kalt zu massakrieren. Und dementsprechend haben wir uns dann halt doch überlegt, okay, für heute reicht es dann vielleicht doch kein Bier gekauft und sind dann schlafen gegangen. Und es war eigentlich eine ziemlich ruhige Nacht. Ich weiß, dass ich noch ein, ich glaube, es war bestimmt ein 20-Betten-Schlafsaal, weil es so drei Betten übereinander waren, also drei Hochbetten. Und ich war ganz unten, das war auch eigentlich gut. Wir hatten Vorhänge, es war ziemlich kalt. Also ihr müsst euch auch vorstellen, dieser Norden von Indien, man denkt immer Indien heiß. Nee, also da war es auf jeden Fall so kalt, dass ich lange Klamotten tragen musste. Das ist meine Jogginghose, mein Pulli, ja, den dicken, eventuell sogar noch meine Jacke drüber. Und nachts musste ich tatsächlich auch mehrere Wolldecken nehmen. Also es war schon ganz schön fresh. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Erfahrung, gerade zum Thema Indien. Und ich würde das auch auf jeden Fall jedem raten, wenn ihr nach Indien kommt, euch eben nicht nur dieses typische, einmalige Indien anzugucken, wo es jetzt eben zum Beispiel eben, da wird es mit Sicherheit auch nochmal eine Folge drüber geben, über den Taj Mahal oder Mumbai oder Delhi, sondern sich eben auch mal andere Ecken anzuschauen. Denn gerade Indien ist so vielschichtig und auch kulturell so interessant, dass es so viele verschiedene Ecken gibt, dass es sich auf jeden Fall lohnt, alle Sachen davon zu erkunden oder zumindest, dass es einem beim Reisen nicht langweilig wird und es schade wäre, wenn man sich nur auf eine Sache festlegt. Wie dem auch sei, sind wir dann am nächsten Tag so verblieben, dass wir uns eben ja, vielleicht treffen morgen früh ist, aber auf jeden Fall erstmal alle Geld holen müssten. Und als ich dann aufgestanden bin, waren die beiden tatsächlich schon wach und hatten tatsächlich auch schon mit einem Tuk-Tuk- und Taxifahrer, der draußen vor der Tür gewartet hat, ein bisschen gequatscht und hatten tatsächlich schon was ganz Besonderes abgesprochen, denn die beiden wollten eben ein ganz, ganz spezielles Event nochmal besuchen. Ja, das Problem war natürlich, wie immer, ich hatte einfach an dem Tag noch. Noch überhaupt gar keinen Plan, was ich überhaupt machen wollte. Beziehungsweise hatte ich mich tatsächlich auch relativ wenig über den Ort informiert. Ich wusste, dass es eine Innenstadt gibt, ich wusste, dass es eine Altstadt gibt, aber ich wusste auch, dass wenn ich jetzt kein Bargeld bekomme als allererstes, ich natürlich echt Probleme habe, weil ich nicht mehr das Hostel bezahlen konnte. Und ja, dann sind wir auf jeden Fall erstmal zu dritt losgelaufen, haben eben uns ein bisschen Frühstück gesucht. Das war ganz gut. Wir haben tatsächlich so einen einheimischen Tipp bekommen von diesem Taxifahrer. Sind dafür wieder aus der Altstadt raus. Und ich muss sagen, mein erstes Essen in Indien, es war schon richtig, richtig geil. Es war auf jeden Fall alles andere als Hochglanz oder wie man es wahrscheinlich erwartet. Es war wirklich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Also es war. Ist schon so ein Straßenimbiss, wo nur Locals gegessen haben. Es war, abgesehen davon, dass es da wahrscheinlich auch so gut wie gar keine anderen Touristen gab, aber selbst da waren halt auch nicht mehr die einheimischen Touristen in diesem Stadtbereich, wo wir dann unterwegs waren. Und ich kann mich erinnern, dass halt überall so ein gewisser Nebel lag da in der Stadt. Es war halt kalt diesen Morgen. Und ich kann mich erinnern, wie jetzt plötzlich alles, was in der Nacht zuvor noch so zerstört gewirkt hatte, jetzt auf einmal noch viel schlimmer aus. Also ich hatte das Gefühl tatsächlich, böse gesagt, ich bin auf einer riesigen Müllhalde. Also ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich in einem Land wie Pakistan, wo man so denkt, oh, das ist nach einem Krieg oder ähnliches. Also es war wirklich katastrophale Zustände, überall Staub, die Straßen ganz zerstört und trotzdem einen Verkehr, den könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir zu dritt uns dann versucht über diese Straße. irgendwie zu schleichen zwischen Tuk-Tuks und Rollern und Scootern und Motorrädern und Menschen, die geschrien haben und Autos. Und der Verkehr in Indien ist tatsächlich so, also ich verspreche euch, ich war ja in vielen Ländern unterwegs und in vielen, vielen Ländern bin ich selbst auch gefahren, Motorrad und ähnliches und später auch in Indien. Aber da oben hätte ich nicht fahren wollen. Also die Inder, die passen wirklich überhaupt nicht auf dich auf, wie es vielleicht andere Nationen machen, die so von hinten hupen, um dir zu sagen Vorsicht. Die hupen auch, um zu sagen Vorsicht, die halten aber trotzdem volle Kanne auf dich drauf. Also die haben gar keinen Bock, wenn du denen nicht aus dem Weg gehst, hast du einfach absolut verloren. Und darauf muss man sich auf jeden Fall schon mal ganz schön gefasst machen. Oder zumindest erstmal umstellen. Und als wir dann in dem Lokal angekommen sind, muss ich sagen, also ich war schon begeistert so, ihr wisst, ich mag Streetfood, ich mag authentische Erlebnisse. Aber wir haben dann ganz freundlich da bei ihm bestellt, haben Chai-Tee das erste Mal probiert und getrunken. Und Chai, ja, was soll ich sagen? Wer einmal Chai getrunken hat, echten indischen Chai, der ist dann nach irgendwie ein bisschen abhängig. Das sagen zumindest die Inder selbst. Und ich kann das schon nachvollziehen. Also ich habe bestimmt 10.000 Chai getrunken auf dieser Reise. Durch Indien dann. War natürlich auch eine gewisse Zeit dort. Aber ja, es hat was. Und für die von euch, die jetzt nicht wissen, was ist Chai? Chai ist im Endeffekt einfach das Wort für Tee. Aber mit indischem Chai ist vor allen Dingen etwas gemeint, was aus einer Mischung von Gewürzen, vor allen Dingen etwas Zimtigen, würde ich sagen, aus Masala und noch vielen, vielen anderen Gewürzen, aufgekocht mit Kondensmilch, eine leicht bräunlich graue Flüssigkeit ergibt, würde ich sagen. Und das gibt es in Indien überall. Überall und an jeder Ecke. Und natürlich hat jede Nation auch ihre eigenen, oder sogar jede Gegend wahrscheinlich ihre eigenen Rezepte, ihre eigenen Traditionen, wie sie den zubereiten. Deshalb schmeckt er manchmal besser, manchmal schlechter. Auch je nachdem, ob halt Zucker drin ist oder nicht. Aber den könnt ihr überall bestellen. Und das sind so ganz, ganz kleine Pappbecher. Müsst ihr euch vorstellen, wie so Espresso-Cups, die ihr dann kriegt. Und für 5 indische Rupia, das ist, ja, wie viel ist das? Das ist wahrscheinlich weniger als vielleicht 3 Cent oder so, 2 Cent. Irgend sowas kriegt ihr halt so einen kleinen Cup und der wärmt euch schon von innen und diese Gewürze sollen euch natürlich auch gesund machen. Das mit der Kondensmilch ist natürlich suboptimal und semi-geil, aber es ist trotzdem was Typisches und was Traditionelles und in dem Fall habe ich es probiert. Und ich muss sagen, das war schon ziemlich geil. Dann gab es dazu ein Dal, das heißt ein Linsengericht und Reis und vor allen Dingen ein Naan Brot, das mit Knoblauch und anderen Gewürzen war. Und das war so gut, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also dieses Frühstück, es war local, es war mit Sicherheit ein bisschen ranzig und da hätte mit Sicherheit auch nicht jeder gegessen. Ich habe mich gefühlt, wenn ich rundherum geguckt habe, als wäre ich im Kriegsgebiet. Weil alles offen war. Es hat ja auch keine Wände, dieses Lokal natürlich. Aber es war einfach mega, mega gut. Und ich war danach so zufrieden, weil ich halt auch nur 1,50 € für dieses ganze Essen samt Getränk ausgegeben hat, dass ich dann halt richtig, richtig happy war und mir halt überlegt habe, okay, ich glaube, Indien, das wird was, das ist mein Land und da bleibe ich ein bisschen länger. Und ja, danach ging es halt auf. Also die Jungs hatten zum Glück ein bisschen Währung vorher schon umgetauscht gehabt. Die hatten wir dann und ich habe denen das halt zurückgepaypalt. Und wir sind dann halt los Richtung Geldautomaten. Und Leute, ungelogen. Also mir ist selten der Arsch auf einer Reise so auf Grundeis gegangen, wie als ich gefühlt an 7 verschiedenen Geldautomaten war, die auch alle teilweise wirklich richtig weit voneinander also in Abstand standen und weit weg voneinander waren. Und kein einziger von denen funktioniert hat oder meine Karte genommen hat. Und da bin ich schon echt ein bisschen am Verzweifeln gewesen. Also jetzt ohne Fax. Also das ist wirklich mit das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du kein Geld irgendwie bekommst. Und ich habe mich schon gesehen, wie ich meiner Mom irgendwie schreibe und sie mir dann Geld transferieren muss über Western Union oder MoneyGram oder irgendwas in dieser Art und Weise. Aber ja, glücklicher, glücklicherweise. Nachgefühlt. Ich weiß nicht, also ich war bestimmt insgesamt 2,5, 3 Stunden unterwegs, habe ich es tatsächlich geschafft, einen Geldautomaten zu finden. Einen einzigen Geldautomaten, der halt funktioniert hat. Und ganz oft war es halt auch so, dass die Geldautomaten leer waren oder dass es da halt einfach hieß, nee, diese Stückelung können wir nicht geben, aber konnten auch keine andere Stückelung anbieten und ähnliches. Und ich war einfach so froh, als ich dann das erste Mal einfach Geld in der Kippe hatte und habe halt gleich ein bisschen mehr abgehoben, um halt auf Nummer sicher zu gehen. Und war dann halt wirklich, wirklich beruhigt. Die Jungs waren zwischenzeitlich schon mal nochmal ein bisschen was anderes erkunden gegangen. Die wollten sich irgendwelche Kirchen angucken, das finde ich jetzt weniger interessant. Und wir haben dann eben verabredet, dass wir uns im Hostel wieder treffen. Und da konnte ich dann glücklicherweise, haben wir dann uns eben dazu entschieden, okay, jetzt ist alles gut, was machen wir? Weißt du was, wir gehen jetzt als allererstes nochmal essen. Und dann sind wir in ein richtig gutes Restaurant gegangen, also richtig gut. Das eine war auch richtig gut, aber das war halt schon ein bisschen, was heißt schickeres Restaurant. Aber es war auf jeden Fall schon auch für einheimische Touristen eher gemacht. Aber die Preise waren halt immer noch verhältnismäßig halt wirklich, wirklich gut und günstig. Also ich glaube, wir haben dann insgesamt Zutritt mit Getränken, wir haben dann ganz, ganz viele verschiedene Dishes bestellt, weil der eine von den beiden, der andere, der nicht in den Ländern war, sondern der Fotograf war, der war schon mal in Indien gewesen und der meinte, ihr müsst das probieren und das probieren und das probieren. Und dann haben wir tatsächlich alles möglich von der Karte hoch und runter bestellt. Und dann kriegt man in Indien halt so viele kleine süße Töpfchen, wo dann halt so viel verschiedenes tolles Essen drin ist und dann so ganz viele kleine Sachen. Also das sah nicht nur mega aus, das hat halt auch mega, mega geschmeckt. Also so eine Geschmacksexplosion hatte man selten. Und wir haben dann zu dritt mit Getränken, also ich habe noch einen Mango-Shake getrunken, die anderen beiden dann noch, ich glaube auch, der eine hatte noch ein Lassi, das ist ja auch ganz typisch, das ist so ein Joghurt-Trink. Und der dritte hatte, glaube ich, eine Cola oder so. Und wir hatten dann einfach eine Rechnung von 16 Euro. Und das war halt wirklich, also ihr müsst euch vorstellen, dieser ganze Tisch war voll. Und ihr wisst, ich esse viel. Also das war schon echt richtig, richtig cool. Und ja, dann hat man eben so ein bisschen gefeiert, dass wir jetzt in Indien sind. Die beiden wollten natürlich in eine andere Richtung weiterreisen. Da komme ich nochmal in einer separaten Folge drauf zu sprechen. Und zwar habe ich sie sozusagen mit an die Grenze gebracht. Die beiden wollten nämlich eben nach Pakistan. Und das ist auch ein ganz spezielles Event, gerade da oben in der Gegend. Aber ich glaube, dazu erzähle ich dann später nochmal mehr. Und heute geht es vor allen Dingen eben um ein anderes Highlight, was wir dann eben an diesem Abend noch gemacht haben. Also ihr müsst euch verstehen, wir sind den ganzen Tag noch durch die Stadt gelaufen und es hatte schon einen gewissen Feel, weil es eben einfach so klein und doch irgendwie noch, also es war vollgepackt von Menschen, aber es war trotzdem irgendwie, wenn man so ein bisschen aus dem Innenstadtgetummel rausgegangen ist, war man halt absolut abgeschieden. Und wie gesagt, dann waren die Straßen halt total verlassen. Das Einzige, was einem dann halt mal entgegengekommen ist, war halt vielleicht mal eine Kuh oder so. Oder jede Menge Straßenhunde. Und ja, dann haben wir uns eben dazu entschieden, okay, wisst ihr was, dann machen wir gleich heute Abend eben auch das Highlight, weil wir ja alle nicht wissen, wie lange wir jetzt hier noch bleiben wollen. Wir gucken uns den berühmten Tempel der Sikh an, den goldenen Tempel. Und ja, Leute, dieser Tempel ist einfach komplett aus Gold. Und um euch das mal richtig vorzustellen, dieser Tempel selbst, den seht ihr von außen gar nicht, denn der schwimmt also ist praktisch auf einer mittleren Insel gebaut, in einem See, der komplett viereckig umrundet ist von einem weiteren riesengroßen Marmortempel. Also wirklich extreme Ausmaße. Und der ist vor allen Dingen eben auch dafür bekannt, dass er unter anderem die größte öffentliche Kantine der Welt hat. Da werden tatsächlich, weil das eben auch in der Sikh-Kultur so veranschlagt ist, die Armen täglich gespeist und zwar komplett kostenlos. Sie müssen dafür nichts bezahlen und vor allen Dingen wird da jeder gespeist. Das heißt, egal wer du bist, egal wo du herkommst, theoretisch auch wir hätten einfach da hingehen können, hätten da essen können. Denn das alles finanziert da sozusagen die Religion und es sind am Tag, ich weiß nicht wie viele tausende Menschen. Also es war wirklich ein großer Ansturm, der da war. Inzwischen war es ja Abend, es war schon noch fresh, also ich hatte meinen dicken Pulli an. Und wir haben uns eben dagegen entschieden, da noch was zu essen, weil wir halt gesagt haben, okay, wir sind gut betuchte Touristen, wir wollen jetzt nicht extra den Leuten da was wegessen, die es vielleicht auch viel nötiger haben, für kostenlos. Aber das fand ich schon sehr, sehr interessant. Ich glaube, das war auch sogar mal bei Galileo oder ähnlichem. Und dann war es wieder total witzig, sowas zu sehen, wie man es einmal im Fernsehen gesehen hat und wie man dann plötzlich selbst da steht. Hatten wir ein paar Mal auf unserer Reise solche Erlebnisse und das ist schon immer ganz interessant, auch so die Unterschiede zu sehen. Und als allererstes mussten wir, bevor wir in den Tempel rein konnten, auf der linken Seite unsere Schuhe abgeben. Und zwar darfst du nicht mit Schuhen in diesen Tempel. Das bedeutet, es war abends, es war kalt und du musstest erstmal durch so ein, wie so ein Fußbadbecken laufen, wie ihr das vielleicht aus einer Therme kennt oder ähnlichem, oder naja, einem Schwimmbad, würde ich sagen. Und das war arschkalt, Leute, das war wirklich arschkalt. Also es hat zum Glück auch nichts gekostet, die Schuhe abzugeben, das war alles cool, aber meine Füße haben echt richtig, richtig gefroren. Ich habe mich immer so von so einem Teppich auf den nächsten gerettet. Aber der Hauptboden war halt so ein Marmorboden, dementsprechend echt schweinekalt. Naja, und bevor wir rein konnten, mussten wir eben auch unseren Kopf bedecken. Die beiden Jungs hatten jetzt keine Schaltücher wie ich, dementsprechend haben sie dann so kleine Tücher geliehen bekommen. Auch dazu lade ich ein paar Bilder hoch, die sie sich dann über den Kopf binden mussten und sahen so ein bisschen aus wie zwei Nonnen. Ich hatte allerdings mein großes Strandtuch. An der Stelle wieder einer unserer absoluten geheimen Reise-Hacks. Also ich arbeite ja momentan so ein bisschen an unserer Packliste, die wir auch wieder auf Patreon veröffentlichen werden. Wenn du davon bis jetzt noch nichts gehört hast, Patreon ist eine Plattform, an der wir gerade arbeiten. Wir wissen, da ist noch nicht viel drauf, aber das kommt jetzt alles mehr und mehr. Es dauert nur einen Moment, weil es wirklich viel Arbeit ist und weil wir eben auch nichts Halbherziges da reinstecken wollen, sondern wir wollen wirklich was Cooles auf die Beine stellen. Und auf Patreon wird es eben genau sowas geben, wie zum Beispiel unsere exklusive Reiseliste, Packliste, verschiedene Travel Guides, unsere speziellen Empfehlungen und Destinationen, die wir wirklich einfach toll fanden oder die wir weitergeben wollen, Geheimtipps, die ihr hier in den Folgen gehört habt. All das packen wir auf jeden Fall auf Patreon. Da könnt ihr einzelne Sachen bekommen. Ihr könnt aber auch uns komplett unterstützen, wenn ihr das möchtet. Aber wie gesagt, seid darauf schon mal ein bisschen ausgerichtet. Da kommt auf jeden Fall was auf euch zu. Vielleicht sogar noch dieses Jahr. Mal schauen, wie schnell ich damit vorankomme. Aber weiter im Text. Einer dieser Geheimtipps ist auf jeden Fall, dass ihr ein Strandtuch braucht. Und nicht irgendein Strandtuch, sondern ihr braucht ein möglichst dünnes, möglichst großes und möglichst, ja, wie soll ich sagen, sagen wir ein Strandtuch, was eben auch mal ein bisschen dreckiger werden kann. Und dieses Tuch, auch Sarong genannt, zum Beispiel in Indonesien, das kriegt ihr überall. Das kriegt ihr in jedem asiatischen Land, in jedem südamerikanischen Land, wo ihr Richtung Strand geht, entweder von einem Strandverkäufer, an solchen Ständen selbst, etc. Pipapo. Wir haben unsere ersten tatsächlich damals auf Bali gekauft. Und die haben wir wirklich die ganze Weltreise durchgenommen. Inzwischen habe ich meins immer noch, aber nur noch als Erinnerung, weil es halt tatsächlich inzwischen ziemlich fledrig ist und habe ein neues mir gekauft. Aber sowas kostet wirklich nicht viel. Also das Dümmste, was ihr machen könnt, ist sowas im Vorhinein irgendwo zu besorgen. Ihr findet sowas schon. Aber ihr solltet sowas auf jeden Fall haben, denn ihr könnt das als Decke benutzen, ihr könnt euch drauflegen am Strand, ihr könnt Sachen zudecken, ihr könnt es als Beutel benutzen, ihr könnt es als Halstuch benutzen. Das habe ich zum Beispiel damals dann in Indien, gerade im Norden, relativ häufig gemacht, weil es halt wirklich kalt war und ich keinen extra Schal mitnehmen wollte, der auch wieder Platz eingenommen hätte. Und in dem Fall sogar habe ich es einfach als Turban benutzt. Da hat mir einfach ein ganz netter Wachmann, der mir einfach geholfen und gezeigt, wie man daraus einen Turban bindet und hat mir einen Turban gebunden. Ich sah natürlich ein bisschen Panne aus, weil das der Saison knallgelb ist. Aber hey, immerhin hatte ich einen Turban. Und so konnten wir dann auch absolut ready für dieses Erlebnis da rein. Mit den ganzen anderen gläubigen Menschen einfach und mit den anderen auch, ja, wirklich sick Menschen, die wahrscheinlich aus ganz Indien gekommen sind. Also man hat wirklich in diesem Ort gemerkt, dass das so ein bisschen, ich würde nicht sagen, die Strahlkraft hat wahrscheinlich wie Mekka, aber schon ziemlich viel die Leute anzieht und auch irgendwie die Leute wirklich was Besonderes mit diesem Ort verbinden. Das hat man gemerkt. Die Leute waren ganz andächtig und da hat eine Ruhe geherrscht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, trotz so vieler Tausender, Hunderter Menschen, die da durchgelaufen sind. Und dann ist man eben so eine ganz typische Runde gelaufen, einmal außen rum um den Tempel. Und dann kam man eben durch so ein Haupttor rein und hat eben das allererste Mal den Blick gehabt auf diesen goldenen Tempel, der da in der Mitte von dem See geschwommen hat. Und gerade dadurch, dass es halt nachts war, der See also pitchschwarz war und dieser goldene Tempel eben auch noch beleuchtet, der hat gestrahlt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen und hat sich halt perfekt in der dunklen schwarzen Wasseroberfläche, weil wir eben auch eine sternklare Nacht hatten, Also alles wieder irgendwie absolut perfekt. Keine Ahnung, wieso in genau dem Moment das so war, aber es hat einfach super gepasst. Hat sich der Tempel eben nach unten auch noch gespiegelt. Und das sah einfach richtig, richtig irre aus. Also das ist ein Erlebnis, was ich heute noch total stark abgespeichert habe und wo ich heute noch richtig begeistert von bin. Das merkt ihr vielleicht, weil es einfach was ist. Das habe ich tatsächlich so wirklich noch nie und noch nirgends gesehen. Und eben auch, dass diese Menschen einen eingeladen haben, da mit ihnen rumzulaufen und auch damit vollkommen d'accord waren, dass man da eben als Tourist auch seine Fotos machen durfte, obwohl sie da eben ihre eigene, ich würde sagen, ja, Gebetspraxis abgehalten haben. Das war schon wirklich beeindruckend und hat dem Ganzen einen ganz besonderen Feel einfach gegeben. Ich fand das auf jeden Fall nach wie vor sehr, sehr interessant und nach wie vor sehr, sehr prägend. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen weiter bestimmt, wie meine Reise dann durch Indien eben weiterging, weil ich wirklich dadurch so ein bisschen das Gefühl bekommen habe, okay, hier ist es okay, sich die Kultur eben auch anzuschauen. Hier ist es okay, auch mal vielleicht irgendwie nicht zu wissen, was man machen soll und einfach die Leute zu fragen, wie eben zum Beispiel den Wachmann und dass der einem dann hilft oder dass die Leute eben wollen, dass du ihre Kultur kennenlernst. Und das war wirklich schön und wirklich stark. Und das verbinde ich auf jeden Fall ganz, ganz stark mit Amritsar. Oh, ihr hört es jetzt, kickt der hier draußen seine Royal Enfield an. Oh, meine Güte. Natürlich in genau dem Moment. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht zu sehr. Beziehungsweise hoffe ich, dass er jetzt schon immer vorbeigefahren ist. Aber damit sind wir auch eigentlich am Ende der heutigen Geschichte schon angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mit in meine Schuhe nehmen in dem Moment. Denn, glaubt mir, es ist wirklich für mich ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Und ich hoffe, du hast jetzt auch ein bisschen Lust, ein bisschen Interesse an Indien bekommen. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht zu sehr abgeschreckt, sondern habe dir ein bisschen Lust drauf gemacht, ein bisschen Entdeckungslust. Und ja, was soll ich noch sagen? Vielleicht, ganz interessant noch, wir haben gerade den Jahresrückblick von Spotify bekommen für Podcasts. Ihr kennt das, Spotify Wrapped. Da seht ihr ja auch, welche Tracks ihr am meisten gehört habt, pipapo. Und wir haben gesehen, dass wir tatsächlich dieses Jahr extrem stark gewachsen sind mit unseren Podcast-Followern und Zuhörern hier gerade auf Spotify oder eben auch auf Apple Podcast. Und dafür sind wir natürlich mega, mega dankbar. Und vor allen Dingen wachsen wir dadurch, dass ihr unseren Podcast einfach teilt. Und ja, ich sage das wahrscheinlich in jeder Folge dreimal, aber Leute, ich bin richtig, richtig happy darüber, wenn ihr genau das tut. Egal, ob es jetzt die Folge ist, ob es eure alte Lieblingsfolge ist, ob es eine andere Folge oder ob es der Podcast allgemein ist. Ich freue mich mega darüber und Anne auf jeden Fall auch, wenn ihr unseren Podcast einfach weiterempfehlt. Viele von euch leiten den Podcast sogar auf WhatsApp weiter, womit wir gar nicht gerechnet hätten. Das finden wir persönlich richtig, richtig cool und super und dafür sind wir mega dankbar. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal auf Reisen mit Anne und Marv. Bis dahin, ciao, ciao.